Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Seit bereits 2012 entwickelten sich die Proteste in Syrien zu einem ausgewachsenen und äußerst blutig geführten Bürgerkrieg, der mal weniger, mal hart geführt wurde in der Zeitschiene bis zum heutigen Tag. Wirklichen Frieden gab es in diesem Land schon lange nicht mehr. Doch die Lage war angeblich so stabil, dass ein Bashar al-Assad mit Hilfe der Russen die Lage mehr oder weniger unter Kontrolle hatten und wir in den Medien quasi nichts mehr von Syrien hörten. Bis plötzlich und unerwartet vor 3 Wochen die Lage völlig eskalierte und eine Gruppe namens HTS auftauchte, welche Syrien innerhalb von 12 Tagen komplett eingenommen hatte, durch die Städte Homs, Aleppo, runter nach Damaskus. Was dahinter steckt und welche Machtplayer darin involviert sein könnten, darüber spreche ich heute mit dem Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganzer. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute mit einem Gast, den ich schon seit mehreren Jahren versuche, vor meine Kamera zu bekommen. Ich freue mich ganz, ganz herzliches Willkommen, Dr. Daniele Ganzer.
Herr Hopf, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut.
Herr Ganzer, lassen Sie uns bzw. der Community Sie noch vorstellen, denn es gibt durchaus Leute, ich habe gestern sogar mit einem Schweizer gesprochen, der sagte, Sie würden in der Schweiz gar nicht so sehr vorkommen, also medial. Man würde versuchen, Sie da wahrscheinlich rauszudrängen. Ich möchte Sie deshalb, weil wir auch viele Schweizer Hörer haben, gerne nochmal vorstellen, bevor wir gleich mit den Fragen starten. Sie sind Historiker und Friedensforscher aus der Schweiz, leiten das Swiss Institute for Peace and Energy Research. Ich schätze das kürzlich dann als CIPER, oder wie sprechen Sie das selber aus? CIPER oder wie wird das abgekürzt?
CIPER, ja. CIPER.
Okay. Ihre Forschung konzentriert sich auf die Themen Frieden, Energie, Medien, Krieg und Terror. Sie sind erfolgreicher Autor mehrerer Bücher, darunter der Spiegel-Bestseller Imperium USA, das habe ich auch gelesen, und erreichen mit ihren Inhalten auf verschiedenen Plattformen Millionen Menschen. In ihrer Arbeit engagieren sie sich für Frieden, erneuerbare Energien und gewaltfreie Konfliktlösung. Und ich glaube, gerade letzteres, gewaltfreie Konfliktlösung, macht sie dann bei den Medien auch gerne als Verschwörungstheoretiker, denn nichts möchte der militärisch-industrielle Komplex weniger sehen als Menschen, die sich aktuell für den Frieden einsetzen, wenn wir in Zeiten leben, in denen, so scheint es mir jedenfalls aktuell, voll auf der linken Spur der Autobahn auf Konflikt gefahren wird. Herr Ganzer, aktuell mal gerne Ihr Blick auf die Situation in Syrien. Wir haben Bashar al-Assad gefolgt, lange Zeit nach Hafez al-Assad. Ich meine, der Erstere war wirklich der viel brutalere, das wäre jetzt meine persönliche Einschätzung, brutalere Machthaber. Ich habe Bashar al-Assad immer als einen sehr gebildeten Mann gesehen, der, wie ich sagen würde, durchaus sehr großen Rückhalt in der Bevölkerung hatte. Ich darf erinnern, dass er damals mit seiner Frau Asma ohne Begleitschutz, ohne gepanzertes Fahrzeug in Damaskus unterwegs war. Und jetzt haben wir ihn innerhalb kürzester Zeit, dass Rebellen gekommen sind, haben das Ganze gestürzt. Und aktuell weiß man gar nicht mehr, welche Länder jetzt gerade welche Orte bombardieren in Syrien. Wie erleben Sie das Ganze?
Also es ist richtig, Herr Hopf, dass Assad gestürzt wurde, der Präsident wurde gestürzt. Und wenn ich jetzt die westlichen Medien anschaue, dann wird eigentlich das begrüßt. Also der Bundeskanzler Olaf Scholz in Deutschland hat es begrüßt. Der amerikanische Präsident Joe Biden hat es begrüßt. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat es begrüßt. Und der britische Premierminister Keir Starmer hat das begrüßt. Und dann steht im Handelsblatt, das ist eigentlich eine Zeitung, die in Deutschland noch von vielen gelesen wird, steht dann, wie die Welt den Sturz von Assad einschätzt. Dann werden einfach nur die NATO-Staaten gebracht. Also die NATO-Staaten begrüßen den Sturz von Assad, das ist eine Tatsache, weil Assad war 24 Jahre lang an der Macht. Jetzt, was ich aber vermisse eigentlich in der westlichen Berichterstattung, ist, dass Assad eigentlich durch Terroristen gestürzt wurde. Es wird dann eigentlich sehr oft das Wort Rebellen oder Opposition verwendet.
Korrekt, ja.
Manchmal wird auch gesagt, es sind Islamisten, aber es wird ganz selten im Titel geschrieben, dass Assad durch Terroristen gestürzt wurde. Und dieses Wort Terrorist ist ja eh ein schwieriges Wort. Also als die CIA in Afghanistan in den 80er Jahren die Mujahedin aufgerüstet hat, hat sie gesagt, wir haben hier Freiheitskämpfer. Und später ist daraus die Al-Qaida entstanden und die Al-Qaida wurde eben in Syrien von der CIA wieder aufgerüstet, um Assad zu stürzen. Und dieser Krieg geht sehr, sehr lange zurück und für mich ist es de facto eine erfolgreiche CIA-Operation. Die heißt Operation Timber Sycamore. Also man hat radikale Sunniten aufgerüstet und die haben Assad jetzt gestürzt. Also über das kann ich mich persönlich nicht freuen. Weil man weiß jetzt wirklich nicht, wie Sie richtig sagen, wie das weitergeht. Diese sehr positive Einschätzung, die ich in den Mainstream-Medien sehe, die teile ich nicht. Ich fände, es wäre wichtiger, über die Rolle der CIA in der internationalen Politik nachzudenken, weil in Syrien hat die CIA 2014 auch den Präsidenten gestürzt. Und wir wissen, wie es rausgekommen ist, das war Janukowitsch. War eine große, schwierige Zeit seither.
Die Ukraine meinen Sie gerade,
Sie genau. Sagten Syrien.
Ja. Ja. Entschuldigung, in der Ukraine 2014. Ja. Und jetzt 10 Jahre später, 2024, stürzt die CIA, meine Lesart, in Syrien Assad. Also ich weiß, dass viele Leute das nicht hören wollen, dass das eine CIA-Operation ist, aber ich habe ziemlich viel dazu geforscht.
Ich meine, da könnten wir uns Ben Ali aus Tunesien anschauen. Dort soll ja scheinbar der damalige arabische Frühling gestartet haben. Ich weiß aber nicht, also als Frühling stelle ich mir die Phase vor, in der alles erblüht, die dann gefolgt ist vom warmen Sommer. Aber wenn wir uns anschauen, Ben Ali, ich habe da eine recht enge Verbindung. Meine Frau ist Tunesierin. Die Tunesier waren alle größte Hoffnung damals. Jetzt wird endlich Demokratie kommen. Jetzt wird es aufwärts gehen. Und wenn ich heute mit vielen Tunesiern spreche, fast uninsono, geben diese unumwunden zu, seitdem der Diktator weg ist, geht es diesem Land viel schlechter als davor. Damals haben sie das natürlich nicht so gesehen. Erstmal hat es sich angefühlt wie die Fesseln, die sich lösen. Aber als der Nebel dann weg war, und ich denke, da gibt es vielen Leuten ähnlich, die die Situation in Libyen betrachtet haben. Wenn wir uns Muammar al-Gaddafi anschauen, der am Ende mit einem Stahlrohr in seinem Anus mehr oder weniger verscharrt wurde. Seitdem wissen wir auch nicht mehr, wer da gerade an der Macht ist. Und das wechselt sich dann immer wieder ab, je nachdem, welche Rebellengruppe dort gerade die Oberhand hat. Diese Situation der Destabilisierung, das ist etwas, das sehen wir ja jetzt so in Syrien auch. Die Israelis wollen eine Pufferzone, bombardieren aktuell. Die Amerikaner halten eine Basis, bombardieren aktuell. Und gerade heute, vor wenigen Stunden, lese ich die Schlagzeile, dass Erdogan Truppen massiert an der nördlichen Grenze Syriens, um dort möglicherweise auch eine Invasion zu starten. Wird dieses Land gerade aufgeteilt?
Ja, Syrien wird gerade aufgeteilt. Das ist so, dass die Israelis unter Netanyahu die Golanhöhen jetzt fix übernommen haben. Die Golanhöhen hat Israel 1967 von Syrien erobert. War aber dann immer natürlich so, von der UNO hat man immer gesagt, Israel müsste dann, die Golanhöhen müsste mal zurückgeben und haben sie nie gemacht. Und jetzt haben sie die Golanhöhen eigentlich fix erobert und vor allem hat Netanyahu die ganze syrische Armee zusammengeschossen, also die syrische Luftwaffe eigentlich am Boden liegend, die syrischen Schiffe eigentlich im Hafen stehend, die syrischen Panzer eigentlich im Hangar stehend, in den Hallen stehend. Die syrische Armee hat ja nicht gekämpft. Das ist das Überraschende an diesen Ereignissen jetzt im Dezember 2024. Und Israel hat dann eigentlich alles kleingeschossen, was da rumstand. Also die syrische Armee existiert de facto nicht mehr. Und Sie haben richtig gesagt, Israel ist ein Akteur. Auf der anderen Seite ist die Türkei, darum ist der Konflikt auch so kompliziert, die Türkei ist ein anderer Akteur. Die Türkei möchte im Norden nicht, dass die Kurden einen eigenen Staat ausrufen. Das heißt, die Türkei ist schon 2019 in Syrien einmarschiert. Das war ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Syrien darf ja auch nicht in der Türkei einmarschieren. Die Türkei darf nicht in Syrien einmarschieren. Das ist diese alte Diskussion mit dem Völkerrecht. Die Amerikaner, muss man auch noch sagen, die haben schon angefangen, 2014 Syrien zu bombardieren. Das war auch ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Und dann hat damals Präsident Assad die Russen um Hilfe gebeten. Und die Russen haben dann 2015 angefangen, Syrien zu bombardieren. Also Israel bombardiert, die USA bombardieren, die Türken bombardieren und die Amerikaner bombardieren. der normale Bürger, der das von Weite anschaut, denkt, das ist alles verrückt. Und ist auch ziemlich verrückt, aber es macht dann, wird es wieder klarer, wenn man einen Bericht liest vom Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages. Die hatten die Aufgabe, das mal eigentlich aufzudröseln. Wer macht hier was und was darf man überhaupt? Und die haben ganz klar gesagt, dass die Amerikaner Terroristen oder auch sonst Rebellen, kann man sie auch nennen, einfach militante Sunniten in Syrien aufrüsten und diese gegen die Regierung schicken, das ist ein Verstoß gegen das Gewaltverbot. Man darf nicht in einem anderen Land Rebellen aufrüsten, um die Regierung zu stürzen. Da hat sich der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags auf das Urteil zu Nicaragua berufen, weil in Nicaragua hat die CIA die Contras aufgerüstet, um die Sandinisten zu stürzen. Und das ist es auch im Völkerrecht eigentlich klar, man darf nicht einfach in einem anderen Land Terroristen aufrüsten, auch wenn man die dann Rebellen nennt oder gemäßigte Dschihadisten oder wie auch immer, das spielt gar keine Rolle, wie man die nennt, man darf es nicht. Also der erste Verstoß, und das ist wirklich der Hauptgrund, warum Syrien heute so in einer schlimmen Lage ist, der kam von den USA her. Und dann haben die USA gesagt, und jetzt müssen wir noch Syrien bombardieren. Das haben sie 2014 gemacht. Das war noch unter Barack Obama. Viele haben das vergessen. Barack Obama hat damals gesagt, das ist schon 10 Jahre her, Assad must go. Also Obama hat das konnte sich aber nicht durchsetzen, weil dann hat Assad Putin angerufen und dann hat Putin ab 2015 auch Syrien bombardiert. Und da hat der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags gesagt, das hingegen ist erlaubt, weil es erfolgt auf Einladung der gewählten Regierung, also auf der Regierung in Damaskus. Und dann haben die Russen Militärstützpunkte am Mittelmeer aufgebaut. Und das heißt, dieser Konflikt in Syrien, da raucht einem der Kopf, wenn man die verschiedenen Akteure anschaut. Und ich glaube, es wird letzten Endes ziemlich lange gehen, bis man in den westlichen Medien zugibt, dass die CIA die Finger drin hatte.
Ja, wie das immer der Fall ist, auch Saddam Hussein. Ich kann mich noch gut an das Video erinnern, wo Donald Rumsfeld ihn durchaus freundschaftlich die Hand geschüttelt hat und beide saßen beieinander. Und irgendwann war es natürlich der furchtbare Diktator, der muss dann auch weg. Und dann erlebten wir die Golfkriege mit, ja, ich meine, über 1 Million toter Zivilisten. Aber diese Länder stehen ja auf der guten Seite. Jetzt haben wir gerade auf Twitter die letzten Tage immer wieder Videos gesehen, wo aus beispielsweise den Gefängnissen in Setnaya in Syrien, wo es so aussah. Also ich würde sagen, das ist fast aus einem Computerspiel heraus. Man geht durch dunkle Gänge und dann haben sie da verlassene Gefangene gefunden, ja, die scheinbar dort über Jahre, teilweise Jahrzehnte, man spricht bei manchen von über 30 Jahren, die dort in Kerkern, verschmutzten Kerkern gehalten worden sein sollen, wie Tiere. Und die holte man dann raus. Und was mir persönlich aufgefallen ist, die hatten alle saubere Kleider an. Die waren auch alle irgendwie gewaschen. Wenn ich mir so vorstelle, aus dem Mittelalter im Kerker, da haben die lange Bärte, zottelige Haare, Fetzenkleider an. Und diese Leute, die waren irgendwie, so kam es mir vor, die waren so gut beieinander. Und jetzt gerade gibt es eine Story von CNN, ja, der amerikanische Nachrichtendienst CNN, die um die Welt geht, bei der eine CNN-Reporterin einen angeblichen gefangenen Rebellen aus einem syrischen Gefängnis befreit. Wir blenden das gerade mal ein. Kurze Zeit später hat sich dann aber herausgestellt, dass er gar kein Gefangener war, sondern ein angeblicher Folterknecht von Assad. Also je nachdem, welchen Quellen man glaubt, war Assad ja entweder ein völlig legitimer Präsident des Landes oder man nennt ihn ja einen blutigen Diktator mit Folterknechten, der hunderttausende Menschen auf seinem Gewissen hatte. Wie ordnen Sie denn eigentlich auf Basis Ihrer Erfahrung Bashar al-Assad ein?
Also wir müssen wissen, dass natürlich jetzt ein Informationskrieg tobt. Und in einem Informationskrieg geht es eigentlich immer darum, sozusagen, dass, also wir befinden uns, ich bin in der Schweiz oder Deutschland oder Österreich, wenn wir den deutschen Sprachraum nehmen, Deutschland, Österreich, Schweiz, dann geht es darum, im Informationskrieg die Oberheit so zu gestalten, dass man sagt, das ist ein böser Despot. Und darum ist es gut, dass er gestürzt wurde. Das ist eigentlich, das war die Sache mit Saddam Hussein, das war die Sache mit Gaddafi, Das war die Sache mit Milosevic, das war die Sache mit Noriega in Panama. Das heißt, alle, ich sage mal, die Gewaltanwendung ist ja sozusagen nicht zu übersehen in Syrien, aber dann sagt man doch, die Gewalt ist zum Guten angewendet worden, weil ein böser Mann wurde gestürzt. Oder auch in Libyen sagt man, ja, das stimmt schon, wir haben Libyen bombardiert, aber es ist gut, weil in Libyen ist Gaddafi gestürzt und er war böse. Oder auch im Irak sagt man, Saddam Hussein ist gestürzt, aber er war böse und darum war es gut. So. Und das Gleiche wird jetzt auch bei Assad in Syrien gemacht. Das ist das dann ganz normal im Bereich des Informationskrieges. Und da möchte ich einfach dagegenhalten und erklären, ja, klar, natürlich, Saddam Hussein war ein Verbrecher oder auch Assad hat gefoltert und das muss man verurteilen. Aber es ist nicht so, dass danach, wenn diese Machthaber gestürzt werden, in Libyen ist es am auffälligsten, dass es dann gut ist. Eigentlich ist es manchmal schlechter. Also in Libyen ist es so, dass die Menschen unter Gaddafi besser gelebt haben, als danach, als sozusagen der Präsident gestürzt wurde. Das heißt, dieser ganze Informationskrieg berücksichtigt nicht die langfristigen Folgen, was zum Beispiel in Libyen seit 2011 passiert ist. Und das ist etwas, was im Informationskrieg absichtlich ausgeblendet wird. Es wird nur kurz wird gesagt, so, wir haben einen Bösen getötet oder gestürzt oder einfach der ist jetzt weg und das ist gut. Und man schaut nicht, ja, was ist denn in Libyen passiert? Und eigentlich hat diese Intervention der NATO-Staaten in Libyen nur Chaos erzeugt. Und es gibt auch sozusagen keine Reflexion darüber, dass das, was an Assad ja am meisten gestört hat, ist, dass er mit den Iranern und mit den Russen zusammengearbeitet hat. Das ist das, was stört. Nicht, dass er gefoltert hat, das hat doch den Westen nicht gestört. Der Westen sagt jetzt auch, ja, uns liegt das Leben der Menschen in Syrien so sehr am Herzen, wir möchten nicht, dass sie leiden. Ja, darum sind wir froh, dass Assad weg ist. Das sage ich, das kann ja nur jemand glauben, der nicht weiß, dass Syrien unter einem Embargo war, und zwar unter einem Embargo der USA und unter einem Embargo der Europäischen Union. Das heißt, die Wirtschaft wurde absichtlich zerstört in Syrien und natürlich haben die Menschen darunter gelitten. Also wenn man nicht möchte, dass die Menschen in Syrien leiden, dann hätte man ja dieses Embargo nicht machen sollen. Und wenn man sich jetzt sozusagen hinstellt und sagt, wir sind so froh, dass dieser Diktator weg ist, jetzt leiden die Leute nicht mehr. Diese Nummer funktioniert wirklich nur bei Menschen, die nicht wissen, dass Syrien unter einem Wirtschaftskrieg gelitten hat, schon sehr, sehr viele Jahre. Und der dritte Punkt, Herr Hopf, wenn ich das sagen darf, wenn jetzt Netanyahu kommt und sagt, ja, es ist wichtig, dass die syrische Armee sozusagen keine Waffen mehr hat, da muss ich hier die ganzen Waffen zerstören, weil es ist wichtig, dass keine Instabilität im Nahen Osten entsteht. Dann muss man ja sagen, ja, Netanyahu führt einen Genozid im Gazastreifen. Das heißt, er hat selber sehr viel Unruhe geschaffen im Nahen Osten. Und es ist natürlich, gerade wenn man Al Jazeera schaut zum Beispiel, als Gegenpol jetzt zu ORF und SRF und ARD, dann sieht man, die blicken ganz anders auf diesen Konflikt. Das heißt, dieses Framing, wie wir es hier in den NATO-Medien haben, böser Diktator gestürzt, zum Glück, dieses Framing funktioniert nur, wenn ich nochmal den Informationskrieg ausleuchten darf. Wenn man erstens ausblendet, dass HTS eine Terrororganisation ist, wenn man zweitens ausblendet, dass die CIA während vielen, vielen Jahren in Syrien die Terroristen bewaffnet hat, wie früher in dem Afghanistan-Krieg, wenn man drittens ausblendet, dass ein Embargo, ein Wirtschaftskrieg vor allem die syrische Bevölkerung geschwächt hat. Das heißt, man muss eigentlich alle geostrategischen Aspekte ausblenden und nur so auf persönliche Geschichten gehen und sagen, hier wurde jemand gefoltert und das war von Assad. Und natürlich, er hat gefoltert, das muss man auch wirklich kritisieren, aber er hat zum Teil von der CIA Leute überstellt bekommen und dann hat die CIA gesagt, könnt ihr den bitte foltern. Also das ist sehr verlogen.
Es gibt da ein sehr bekanntes Interview in den USA. Viele deutsche oder deutschsprachige Menschen werden das wahrscheinlich nicht kennen. Und zwar vom ehemaligen US- und NATO-General Wesley Clark. Wir blenden es gerade mal ein.
He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today. And he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off
Iran. Wesley Clark hat vor vielen Jahren schon berichtet, dass er bereits 2001 in einen Plan der USA eingeweiht wurde, 7 Länder in kurzer Zeit zu stürzen. Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, den Sudan und zum Schluss der Iran. Für 6 Länder auf dieser Liste ist es ja bereits wahr geworden. Das ist ein historischer Fakt. Glauben Sie, wenn wir uns jetzt aktuell gerade die Eskalierung dem Iran gegenüber anschauen, dass es jetzt soweit ist, ist Iran jetzt das nächste Land, das an der Reihe ist?
Ich hoffe nicht, Herr Hopp. Ich hoffe nicht. Aber ich kann wirklich über die Zukunft wenig sagen, weil die Zukunft hängt von so vielen Faktoren ab, dass ich das nicht überblicken kann. Es kann letzten Endes niemand sagen, ob es zu einem Krieg zwischen Israel und Iran kommt. Oder zwischen den USA und Israel auf der einen Seite und Iran und Russland auf der anderen Seite. Ich kann nur sagen, das kann niemand wirklich wollen. Ja, das kann niemand wirklich wollen. Aber ob es dazu kommt oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber über die Vergangenheit kann ich einiges sagen. Wesley Clark ist schon 1991 ist ja die Sowjetunion zusammengebrochen und hat der Kalte Krieg geendet. Und 1991 ist Wesley Clark dann im Pentagon mit Wolfowitz zusammengetroffen. Und Wolfowitz hat ihm gesagt, so, jetzt haben wir ein Fenster, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, haben wir ein Zeitfenster. Und in diesem Zeitfenster können wir einige sowjetische Klientelstaaten abräumen, bevor die nächste Supermacht kommt und uns herausfordert, zum Beispiel China. Und da war Irak und Syrien schon auf der Liste. Das heißt, was wir hier eigentlich beobachten, ist eine langfristige Planung, 25 Jahre Planung, dass Syrien eigentlich im Einflussbereich von Russland ist, im Einflussbereich vom Iran. Und das stimmt. Also die Pentagon-Analysten haben sich da nicht geirrt. Es ist so, Syrien ist traditionell im russischen Einflussbereich und hat mit Iran natürlich direkt zusammengearbeitet, indem die Bewaffnung der Hisbollah im Libanon lief eben über Syrien. Und dann hat Wolfowitz gehört zu den Neokons. Die Neokonservativen wollen die amerikanische Vorherrschaft im 21. Jahrhundert. Und dann hat Wolfowitz einfach gesagt, ja, dann müssen wir diese Regimes abräumen, also diese Regierungen stürzen. Und das zweite Interview dann von Wesley Clark, immerhin, Wesley Clark ist ein General der US-Armee, er war der Supreme Allied Commander Europe, das ist der höchste General innerhalb der NATO, er hat Serbien bombardiert, 1999 im Auftrag von US-Präsident Bill Clinton. Das heißt, Wesley Clark ist da sehr, sehr hoch drin im ganzen System und diese Liste, die er da eigentlich gehört hat aus dem Pentagon, ist eben auch diese Angriffsliste der Neokonservativen. Also die Neokonservativen wollten Libyen, Gaddafi stürzen, haben sie gemacht. Sie wollten im Irak Saddam Hussein stürzen, haben sie gemacht. Sie wollten in Syrien Assad stürzen, haben sie jetzt gemacht. Hat lange gedauert, aber sie haben das Ziel erreicht. Sie haben auch im Sudan Chaos erzeugt. Und wie Sie richtig sagen, ist der Iran auch noch auf dieser Liste. Und es braucht, also was ich mir wünschen würde, wäre eine kritische Reflexion über den US-Imperialismus im 21. Jahrhundert. Weil das sind jetzt die ersten 25 Jahre, die wir bald durchhaben, von den Terroranschlägen vom 11. September bis heute. Und ich sehe die Reflexion einfach nicht. Es bräuchte eigentlich, dass man das auf die lange Geschichtsachse legt und sagt, okay, denken wir mal systematisch darüber nach. Der Krieg gegen den Terrorismus nach 9/11, das war doch eigentlich die Idee, Terroristen zu bekämpfen. Warum hat man denn in Syrien Terroristen aufgerüstet? Und warum freut man sich, wenn jetzt im Dezember 24 Terroristen oder Rebellen oder Dschihadisten Assad stürzen? Also das wären so ganz grundsätzliche Reflexionen, die ich erwarten würde, aber man findet sie auf ARD nicht, man findet sie auf SRF nicht, man findet sie auf ORF nicht. Ich bin froh, dass auf Ihrem YouTube-Kanal solche Überlegungen möglich sind.
Ja, ich denke überhaupt, dass das noch ausgesprochen werden kann. Wir sind ja alle immer sehr mit scharfer Zunge daran, totalitäre Entwicklungen anzuprangern. Fairerweise muss man sagen, dass wir hier immer noch darüber reden können. Und das ist durchaus positiv zu sehen. Ja. Eine letzte Frage an Sie, Herr Ganser. Sie bezeichnen sich ja selbst als Friedensforscher. Wie könnten wir zukünftig irgendwann mal Frieden bekommen in der Region, in der Welt, wenn es immer, sagen wir mal, Spieler gibt, die vom Kriege profitieren, und das nicht erst seit Jahrzehnten, sondern seit Jahrhunderten, gibt es Teile, gibt es Gruppen, die profitieren vom Krieg. Was müsste also passieren, damit in Zukunft ein, wenn man das mal so nennen möchte, ein Weltfrieden bestehen könnte?
Also wenn die Besitzer der Rüstungskonzerne an die Front müssten, dann wäre morgen Frieden, oder? Das ist klar. Die wollen ja nicht in den Schützengraben, sondern das sind eigentlich immer die jungen Männer, die dann aufgehetzt werden. Und da sage ich, dieses Aufhetzen der verschiedenen Gruppen gegeneinander, das kann man eigentlich nur lösen, indem man erkennt, das ist ein Begriff, den ich oft verwende, dass wir alle zur Menschheitsfamilie gehören. Das heißt, sowohl Ukrainer wie Russen gehören zur Menschheitsfamilie. Das sind beides Christen. Warum sollen die sich untereinander umbringen? Oder in Syrien oder diese ganz verschiedenen Volksgruppen, die es da gibt, die gehören auch alle zur Menschheitsfamilie. Es ist nicht eine Gruppe, die nicht dazugehört und die daher ausgemerzt werden müsste. Das heißt, die Chinesen gehören zur Menschheitsfamilie, die Schweizer, die Deutschen, die Österreicher, die Franzosen, die Brasilianer, die Nigerianer, die Südafrikaner, also das ist eigentlich das einzige Konzept, was ich wirklich anzubieten habe, dass ich erkläre, schaut doch her, es ist immer das gleiche Spiel. Man spaltet die Menschheitsfamilie in zwei Gruppen, sagen wir Franzosen und Deutsche im Ersten Weltkrieg. Dann gibt man den jungen Männern, den 20-jährigen Männern, die viel Hormone haben im System, aber noch wenig Durchblick, den gibt man eine Uniform. Und dann erschießen die sich tatsächlich, obwohl die sich zuvor noch nie getroffen haben. Die haben untereinander eigentlich keinen Konflikt. Oder was hat denn ein Bundeswehrsoldat, der in Afghanistan landet, für einen Konflikt mit irgendeinem Afghanen, der dort, die kennt den ja gar nicht. Der hat doch mit dem keinen Konflikt. Oder wenn ich hingehe und schaue den Vietnamkrieg an, die Amerikaner bewaffnen Südvietnam gegen die Nordvietnamesen. 64 bis 75, 11 Jahre Krieg, 3 Millionen Tote. Die Vietnamesen bringen sich untereinander um. Was ist denn überhaupt das Problem? Ja? Die gehören doch alle zur Menschheitsfamilie. Das heißt, ich glaube, wir müssen ein vertieftes Verstehen entwickeln, dass eigentlich alle 8 Milliarden Menschen in 193 Staaten zur Menschheitsfamilie gehören. Und dann möchte ich auch, Herr Hopf, wenn ich noch darf, darauf hinweisen, dass nur weniger als 1% sich gegenseitig tötet. Also wenn von 8 Milliarden 1% wäre 80 Millionen. Wenn Sie die ganzen Kämpfer in Syrien nehmen, wenn Sie die ganzen Kämpfer von Israel oder von Palästina, Hamas, was sie wollen, Hisbollah, auch dazu nehmen. Wenn sie noch alle ukrainischen Kämpfer, alle russischen Kämpfer nehmen und noch andere Orte, wo es Krieg gibt, sie kommen nicht auf 80 Millionen. Das sind weniger, eindeutig weniger. Und das bedeutet einfach, damit der Zuschauer das einordnen kann, weniger als 1% der Weltbevölkerung tötet sich untereinander. Und wir, die anderen, die 99%, wir sind einfach erschrocken und schauen drauf und denken, was machen die denn? Warum ist das so? Ja. Und darum ist es auch nicht total unrealistisch zu sagen, wir könnten damit aufhören. Also früher haben sich Männer, wenn sie sich nicht einig waren, haben sich duelliert. Jeder hat eine Kanone genommen, Rücken an Rücken. Dann ist man irgendwie 50 Schritte gegangen, hat sich umgedreht und dann erschossen. Und wer überlebt hat, hat recht, ja. Das haben wir jetzt aber auch hinter uns gelassen. Das heißt, es ist eben möglich für den Menschen, sich weiterzuentwickeln. Und ich denke, wir sollten wirklich über diese verdeckte Kriegsführung nachdenken, dass sie sehr, sehr viel Unheil anrichtet. Gerade am Fallbeispiel Syrien, wenn ich darf. Ich habe hier in diesem Buch Illegale Kriege, habe ich den Syrienkrieg ausgeleuchtet. Und wenn wir darüber nachdenken und uns fragen, was ist die Lösung, dann ist wirklich für mich die Lösung, wir müssen lernen, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Und gerade vor Weihnachten, denke ich, passt ja das.
Ja, ich denke, das sind sehr versöhnliche Worte. Und ich glaube, deswegen werden Menschen, die sich für den Frieden aussprechen, aktuell auch gerade so attackiert. Das ist ja eigentlich das Zeichen der Zeit, denn man möchte ja nicht den Ruf, den versöhnlichen Ruf nach Frieden hören, wenn gleichzeitig, ich sag mal, durch die Schaffung von Hass und Völkerstreit ein Konflikt oder Konflikte angeheizt werden sollen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Worte. Das war für mich ein hochinteressantes Video. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt mal möglicherweise ein erstes Interview einer Serie gestartet haben. Sehr gerne zu jeder Zeit wieder. Dr. Daniele Ganzer, danke sehr.
Ich danke Ihnen, Herr Hopf.